David, unterwegs, wo genau warst du unterwegs?
Wir waren an der rumänisch-ukrainischen Grenze, ursprünglich mit dem Vorhaben, nach Moldawien zu fahren. Unterwegs hat sich dann herausgestellt, dass die Situation in Moldawien so kritisch geworden ist aufgrund der Versorgungslage, aber auch aufgrund der Tatsache, dass wir hier auch alle wissen, Odessa stark bedroht ist vom Wasserwege aus, die Kriegsschiffe da direkt vorm Hafen liegen und das eben sehr nah an Moldawien ist, dass die Situation sich so dargestellt hat, dass ich meine Helfer da nicht mehr hinfahren konnte, auch innerhalb des Landes die Situation so ist, dass es einem Bürgerkrieg gleicht, weil Moldawien ein sehr kleines Land, 2,5 Millionen Einwohner, vorher schon eine schlechte Versorgungssituation hatte. Nun kommen da, im Moment geht man von 250.000 bis 300.000 Flüchtlinge an, die auch eine Versorgung brauchen, die aber nicht dargestellt werden kann. Und deswegen sind das bürgerkriegsartige Zustände so, dass teilweise aus Berichten, die ich von anderen gehört habe, die Leute schon wieder aus Moldawien zurück in die Ukraine flüchten, ins Kriegsgebiet flüchten, weil es dort immer noch besser ist als in Moldawien. Deswegen haben wir uns dann kurzfristig umentschieden, sind in den nördlicheren Teil von Rumänien gefahren, an die ukrainische Grenze und haben dort unsere Hilfsgüter abgeliefert, zusammen mit der lokalen Feuerwehr, die das an der Grenze organisiert, eine zentrale Stelle organisiert, an der dann die Hilfsgüter gesammelt werden, um am nächsten Tag in die Ukraine gefahren zu werden, um dort direkt zu helfen.
Das war ein Konvoi mit Hilfsgütern tatsächlich, Medikamenten und Dingen, die eben dort dringend gebraucht Richtig, werden. War genau. Von vornherein klar, dass ihr mit Menschen, mit Flüchtlingen zurückfahren werdet oder war das eine spontane Entscheidung?
Eigentlich war unser primäres Ziel, Menschen abzuholen. Die Tatsache, dass wir so viele Spenden mitnehmen konnten und auch Medikamente mitnehmen konnten, kurzfristig noch besorgen konnten, ist eigentlich mehr daraus entstanden, dass die Hilfsbereitschaft innerhalb Braunschweigs und innerhalb unserer Gemeinschaft so groß war, dass wir plötzlich damit konfrontiert waren, dass wir viel zu viel hatten, um das in unsere Autos zu kriegen, weil wir eben Personentransporter organisiert hatten, weil das unser Ziel war. Das heißt, wir haben dann sehr kurzfristig noch Warentransporter dazu organisiert, also den klassischen Sprinter sozusagen, den wir mitgenommen haben, um die Güter da hinzukriegen. Also das war nicht unser erstes Ziel. Unser erstes Ziel war es tatsächlich, Menschen aus dieser Region wegzuholen, weil dort keiner hinfährt. Die großen Organisationen, wie aber auch die kleinen, haben natürlich sehr viel größere Hürden, diese Regionen zu versorgen, als an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren. Da passiert sehr viel, da ist die Organisation sehr gut. Inzwischen, da ist sehr viel Förderung auch da dafür, dass Menschen da vernünftig versorgt werden können. Andere unserer Gruppen aus meinem familiären Kreis fahren auch an die polnische Grenze. Mein Onkel ist heute wieder da und holt Menschen ab, die er morgen früh mit nach Braunschweig bringen wird. Die Berichte, die ich von da kriege, sind mit den Berichten oder mit unseren Erfahrungen aus Rumänien nicht zu vergleichen. Das sind völlig unterschiedliche Szenarien. Das zentrale Auffanglager in Polen ist ein gut organisierter Komplex sozusagen. Auch wenn es natürlich nicht unseren Ansprüchen an Versorgung sozusagen gerecht wird, ist es aber erstmal ein sicherer Platz. Die Menschen, die in Rumänien über die Grenze kommen, die haben diese Möglichkeit oder sozusagen den Anspruch darauf nicht, einen sicheren Platz direkt vorzufinden. Sondern da ist es so, dass teilweise wirklich Menschen an der Grenze stehen, die sie abfangen, die sie bewusst oder gezielt wegleiten von den Hilfsorganisationen, die schon da sind teilweise. Aber da ist eben ein riesengroßes Chaos. Und da kann man schnell mal Menschen auch wegfangen. Und deswegen ist das ein anderes Szenario. Und deswegen war für uns immer das primäre Ziel, dort Menschen an einen sicheren Ort zu bringen.
Das wäre genau jetzt die nächste Frage. Wenn wir Bilder im Fernsehen sehen von eben diesen Flüchtlingslagern an der Grenze, meistens wahrscheinlich dann werden es polnische sein. Das sieht immer alles sehr gut geordnet aus. Da sind dann Menschen, die haben ihre Rucksäcke auf dem Rücken, ihren Koffer dabei, wo man sagt, die sehen jetzt schon gebeutelt aus, aber das Schicksal ist ihnen jetzt nicht sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben. Das scheint sich da, wo ihr wart, ganz anders auszudeuten. Was für Menschen, wenn ihr dann vor Ort seid, auf was für Menschen trefft ihr da? Wie sind die, was ist mit ihnen?
Die Flüchtenden oder die Menschen vor Ort, die versuchen zu helfen? Also die Flüchtenden sind vor allen Dingen die es sich nicht aussuchen können. Wer sich das aussuchen kann aus der Ukraine, und das ist alles, was ich von allen, mit denen ich da inzwischen gesprochen habe, und es sind viele, viele Flüchtlinge, aber auch Helfer in den Organisationen, andere, die sich auf den Weg gemacht haben, und das sind erstaunlich viele, die es sich aussuchen können, gehen in Richtung Polen, weil sie natürlich wissen, dass die Versorgungssituation da besser ist, weil sie wissen, dass der Weg durch Polen dann Richtung Deutschland, Frankreich und so weiter im Zweifelsfall eine bessere Chance auf eine bessere Versorgung liefert. Das heißt, die Leute, die in Rumänien ankommen, insbesondere die Leute, die durch Moldawien kommen, sind die, die eben nicht die Chance haben, sich das auszusuchen. Das sind nicht die, die im Zweifelsfall, also zumindest nicht die, die einem an der Grenze begegnen. Auch da gibt es natürlich Flüchtlingsströme an Autos und so weiter. Wir haben 15 Stunden an der ungarischen Grenze verbracht und da sind auch Nobelkarossen aus der Ukraine vorgefahren und haben sich da mit uns in die Reihe gestellt. Natürlich gibt es die auch, aber die Menschen, die zu Fuß über die Grenze kommen, und das sind ja die Menschen, mit denen wir da konfrontiert sind, das sind die, die einfach nur noch weg mussten, ja, die teilweise keine Nahrung mehr für ihre Kinder gekriegt haben, die keine Wärme mehr für ihre Kinder vorhalten konnten, insofern als sie in Tunneln schlafen mussten, in U-Bahn-Stationen schlafen mussten, wo dann teilweise die Russen einmarschiert sind.
Wie muss ich mir die Situation dann vorstellen, wenn ihr sagt, okay, der Wagen ist entleert, ihr wollt zurückfahren, stehen die Menschen dann in Trauben vor euren Transportern und ihr müsst sagen, ja, du, ja auch, wie viele Kinder, wie kommt ihr zusammen?
Auch wir müssen natürlich ein bisschen darauf achten, auch wenn wir gerne jeden mitnehmen würden, ohne Frage, müssen darauf achten, dass wir bestimmte Dinge einhalten. Und es ist momentan so, dass die Überquerung der ungarischen Grenze, und wir haben das live miterlebt, auch wenn das teilweise in den öffentlichen Medien, in den Staatsmedien, sage ich mal, der Ungarn anders porträtiert wird, dass eben Menschen, die ohne Pass und ohne Geburtsurkunde für ihre Kinder dort an der Grenze ankommen, auch abgewiesen werden. Ich habe das live miterlebt und das ist eigentlich eben, wie gesagt, nicht das offizielle Statement, aber ich habe live miterlebt, wie Leute dort zurückgeschickt wurden. Glücklicherweise gibt es dann andere Menschen, die auf andere Arten und Weisen dann helfen und die in Rumänien helfen und versuchen da vor Ort, und da haben wir ein sehr gutes Netzwerk, die Leute erstmal unterzubringen, weil sie da natürlich auch deutlich sicherer sind und versorgt sind. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir eben dort mit den lokal organisierten Feuerwehren zusammenarbeiten primär. Das heißt, die versuchen so viele Leute wie möglich direkt an der Grenze dann auch abzufangen, damit sie nicht in andere Hände geraten, denen zu erklären, weil es ist natürlich, jedem steht es frei, mit wem er geht, wenn er über die Grenze kommt. Das heißt, auch die dürfen keinen einfangen oder einsperren oder ihm sagen, du musst jetzt mitkommen. Und weil es eben alles sehr inoffiziell aussieht an diesen Grenzen, alles sehr chaotisch ist, weiß auch keiner, wer der zentrale Ansprechpartner ist. Da ist kein Willkommensstand, der sagt, wir sind eine offizielle Behörde, wir sagen euch, wo es weitergeht, sondern da stehen ganz viele Leute, die sagen, komm doch mal mit mir. Und das führt natürlich dazu, dass auch die nicht jeden mitkriegen. Aber wir arbeiten mit der Feuerwehr da zusammen, weil die sicherstellen können, dass die Menschen ihre Pässe dabei haben. Die können authentifizieren, dass es Originaldokumente sind, was uns an den Grenzen wiederum sehr, sehr hilft, weil dann die rumänischen Grenzbeamten und die ungarischen Grenzbeamten sehen, die sind schon mal geprüft worden, diese Menschen. Es ist erstmal grundsätzlich sichergestellt worden, dass die Dokumente auch zu den Menschen passen, die hier vorne stehen. Und nichtsdestotrotz dauert es mal 15 Stunden an der Grenze, aber das ist so. Und deswegen arbeiten wir mit denen, die schon einen zentralen Sammelplatz haben sozusagen, aber auch dieser Sammelplatz ist jetzt nicht so, wie wir den aus dem Fernsehen kennen, sondern das ist, waren jetzt gerade da, die Bilder erspare ich gerne jedem, aber das ist ein großer Platz mit 16 Feuertonnen drauf, wo die Leute im besten Fall ein bisschen Wärme abkriegen und eine warme Suppe. Da ist nicht Zelte und Betten zum Schlafen und so weiter, gibt es da eher wenig. Es gibt auch einige solche Unterbringungen in der Nähe der Grenze, aber eben lang nicht für alle, die da ankommen und nicht in Polen ist es ja ein Einkaufszentrum zentral, was da umgenutzt wurde zum Beispiel. Das steht da in Rumänien nicht, da gibt es kein festes Dach über dem Kopf und da gibt es nicht die Versorgung.
Wenn es dann soweit ist und ihr habt quasi eure Tour zusammengestellt und fahrt dann Richtung Deutschland, das sind ja viele Stunden, die ihr unterwegs seid, auch dann die Grenzstunden, die man noch mit einrechnen muss. Ihr seid ja dann ganz dicht mit diesen Menschen zusammen im Auto. Nun vermute ich mal, ihr seid nicht alle ausgebildete Psychotherapeuten, aber ihr habt ja Menschen dabei, von denen man ausgehen kann, dass sie doch schon traumatisiert sind.
Absolut.
Welche Situation entsteht da im Auto?
Wie gesagt, zunächst ist es erstmal in dem Moment, wo die Leute zu uns kommen, ist es in aller Regel erstmal aufgrund ihrer Erfahrung und der Angst, ist da sehr viel Misstrauen oder sehr viel mangelndes Vertrauen in uns auch, was nachvollziehbar so ist. Und man kann das nur über kleine Gesten, über kleine. Und es ist eben auch so, das fängt mit einem sehr hektischen Prozess an. Das heißt, so wie eben schon gesagt, da steht eine riesengroße Traube an Menschen, die wollen alle mit. Man nimmt dann plötzlich aus dieser Traube einen Teil von Menschen mit. Das ist alles sehr hektisch. Jeder greift irgendwelches Gepäck, alles geht da durcheinander. Die versuchen immer nur ihre kleinen Kinder oder ihr Gepäck zu sichern. Und dann wird das schnell zu uns ins Auto gebracht und so, weil das eben alles ein sehr hektischer Prozess ist und damit da nichts schief geht. Aber danach versuchen wir natürlich erstmal über kleine Gesten wieder an die Menschen ranzukommen. Insbesondere die Kinder sind natürlich sehr, sehr verschüchtert, sehr, sehr still. Und wir versuchen einfach über Menschlichkeit, über solche Dinge wie zum Beispiel den Kindern Schokolade mitbringen, Süßigkeiten mitbringen, einfach erstmal ein bisschen Vertrauen gewinnen. Dann aber auch solche Dinge wie zum Beispiel russischsprachige Cartoons anmachen. So, dass so ein bisschen ein Gefühl von, das ist hier für euch, wir wollen euch nichts Böses. Es ist ja auch häufig so, dass die Menschen das Gefühl haben, als nächstes geht es darum, wie viel Geld wir ihnen abnehmen dafür, dass wir sie transportieren. Also, es gibt Leute, die haben 6 Stunden, nachdem wir sie abgeholt, noch gefragt, was kostet denn das hier jetzt alles eigentlich? Was kriegt ihr dafür? Und wir machen das ja alles nicht für Geld, wir machen das nicht, um damit irgendwas zu gewinnen, sondern wir wollen den Leuten helfen. Das heißt, über kleine Gesten, über Freundlichkeit, wir haben immer Dolmetscher dabei, anders geht es auch nicht. Also wir haben immer mindestens 2 Leute dabei, die russischsprachig sind, damit man einfach die Möglichkeit hat, auch Bedürfnisse. Wir müssen ja auch wissen, was fehlt den Leuten, wenn die Schmerzen haben irgendwo, wenn die auf Toilette müssen dringend. Teilweise haben die Lebensmittelvergiftungen mitgebracht, weil sie natürlich unterwegs das gegessen haben, was sie gerade essen konnten, nicht da drauf gucken konnten, ist es abgelaufen, ist es was auch immer. Also das hatten wir jetzt im letzten Transport auch. Das müssen wir ja wissen, da müssen wir mit umgehen. Wir haben natürlich eine gewisse Bordapotheke dabei, um gegen Reisekrankheit. Viele von den Kindern sind nicht gewöhnt, so viel Auto zu fahren. Und dann geht es durch die rumänischen Berge plötzlich. Das ist vorstellbar für jemanden, wie durch die Pyrenäen fahren. Ne? Und die Straßen sind deutlich schlechter teilweise. Das heißt, auch das muss natürlich geklärt werden. Wir haben Dolmetscher dabei. Und da ist es so, dass die das größte Einfühlungsvermögen gerade in den ersten Stunden haben müssen. Das sind in aller Regel Mütter, die auch ein bisschen Verständnis dafür haben, was heißt Kinder zu haben und so weiter. Und da natürlich besser kommunizieren können. Aber es geht nur über Menschlichkeit am Ende des Tages. Es geht nur darüber, dass man wirklich den Leuten zeigt, man will nur Gutes. Und man will eigentlich nur dafür sorgen, dass es ihnen wieder gut geht.
Dann kommt ihr ja irgendwann dann doch mal an, hier in Deutschland. Was passiert mit den Menschen dann?
Wir haben jetzt inzwischen ein relativ großes lokales Netzwerk an Unterstützern zusammengetragen. Zusammen mit dem DRK. Bauen wir da gerade eine Plattform auf, die insbesondere die Unterbringungsvermittlung organisiert, beziehungsweise die Angebote, die tatsächlich, und das ist ja das Überragende an all diesen Erfahrungen, die man jetzt macht in diesem Zusammenhang, die enorm große Hilfsbereitschaft, sowohl hier vor Ort in Braunschweig, in der Region drumherum, als auch unterwegs, wo man sieht, wie viele andere Leute sich auch auf den Weg machen. Also wir sind ja bei weitem nicht die Einzigen, die da unterwegs sind. Es sind ganz viele Gruppen unterwegs und ganz viele Leute, die auch einfach gesagt haben, ich bin ins Auto gestiegen und bin losgefahren, ich wollte was machen. Das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Und so ist es hier auch, was zum Beispiel die Unterbringung angeht. Also wir haben, nachdem wir das losgetreten haben, jetzt in unserem persönlichen Kreis und mit unserer Verwaltung hatten wir innerhalb von 2 Tagen knapp 100 Angebote an Wohnungen und Unterbringungen, wo Leute andere Leute aufnehmen würden oder Flüchtlinge aufnehmen würden. Das war schon mal überwältigend und da war es dann auch klar, wir müssen da ein Apparat für bauen. Also wir müssen die Möglichkeit haben, das sinnvoller zu verwalten, weil wir das auch anderen Leuten zur Verfügung stellen wollen. Das soll jetzt nicht nur für uns oder für unsere Transporte funktionieren, sondern für alle anderen auch. Das heißt, für jeden, der sich auf den Weg macht und Leute holt, der kann mit dem DRK oder mit uns in Verbindung treten. Und wir vermitteln gerne Unterbringung. Auf der anderen Seite für jeden, der die Möglichkeit hat, jemanden aufzunehmen, auch gerne über die Stellen, entweder über uns oder über das DRK, das anbieten, damit man eben die Möglichkeit hat. Das heißt, wir kommen mit den Leuten Und dann geht es natürlich erstmal ans Unterbringen. Das eine ist sozusagen ein Dach über dem Kopf, das andere ist das, was da psychisch passiert. Und da ist es so, dass wir natürlich dann zu dem Zeitpunkt, wo unsere Leute 25 Stunden teilweise mit denen unterwegs waren, mit den Menschen unterwegs waren, da auch eine persönliche Geschichte natürlich gehört haben, ein gewisses Vertrauen entwickelt haben, dass unsere Leute dabei sind, wenn die in ihre Unterbringung gebracht werden. Und dann zum Teil, ist heute jetzt so, nachdem wir gestern Abend zurückgekommen sind, fahren unsere Leute nochmal die Stellen ab. Ja, also unsere Dolmetscher insbesondere fahren die Stellen nochmal ab und gucken, ob da alles in Ordnung ist, ob das funktioniert hat, ob sie angekommen sind, ob irgendwas nicht passt, ob irgendwas. Und es ist ja so, dass teilweise die Konflikte auch bei den Unterbringenden mit der Situation, weil natürlich ein mangelndes Verständnis oder eine mangelnde Kommunikationsfähigkeit da ist, dann so ist, dass da irgendwelche Konflikte entstehen, die aber gar nicht sein müssten, wo keiner irgendwas böse meint, aber wo es einfach Missverständnisse gibt. Und damit man solche Sachen natürlich klären kann, sind wir dann auch in der weiteren Betreuung dabei und versuchen das so viel wie möglich zu betreuen. Und bei den Übergaben ist es natürlich, da fließen jede Menge Tränen, weil diese Menschen sich dann zu dem Zeitpunkt auf uns eingelassen haben auch. Und sowohl auf unserer Seite als auch auf der anderen Seite haben die in der nahen Vergangenheit von keinem so viel Fürsorge wie von uns erlebt. Wir versorgen die ganze Zeit mit Essen, wir versorgen die mit Trinken, wir sorgen dafür, dass die Kinder was zum Spielen haben, was zu lachen haben. Wir kümmern uns um ihre Bedürfnisse. Ja? Das haben die lange nicht mehr erlebt. Und jetzt übergeben wir sie an wen anders. Das ist für uns sehr schwer. Das ist aber natürlich für die noch viel schwerer. Und das zu moderieren ist sehr, sehr wichtig. Und das feinfühlig und einzelteilig zu moderieren ist sehr, sehr wichtig. Und das machen wir schon und das ist uns auch wichtig.
Viel hört man, die Menschen möchten möglichst bald wieder nach Hause zurückkehren dürfen, in die Heimat zurückkehren. Wenn ich mir anschaue, wie die Situation sich da darstellt in der Heimat, unabhängig davon, dass da viel kaputt ist, auch oder dem Erdboden zum Teil gleich, wie hast du eure Menschen erlebt? Haben die Hoffnung wirklich, dass es wieder zurückgehen kann oder sind die hoffnungslos?
Also, das ist, glaube ich, schwer zu beantworten. Es ist jedenfalls der Wunsch sehr groß. Keiner der Menschen, die wir bis jetzt transportiert haben, hat sich das ausgesucht oder kommt nach Deutschland, weil er das unbedingt möchte oder weil er denkt, hier ist jetzt das große Wirtschaftsvermögen, was er verdienen kann oder was er sich abholen kann oder irgendwas. Die kommen nicht hierher, weil sie das wollen. Die kommen hierher, weil sie müssen, weil sie keine andere Wahl haben. Und deswegen ist es auch klar, dass der Wunsch, nach Hause zurückzukehren, sehr, sehr groß ist. Natürlich ist es auch innerhalb der Reisen dann schon so, dass Menschen mit Nachrichten davon konfrontiert werden, dass bei ihnen zu Hause nichts mehr steht. Wir kriegen das mit. Auch das ist ein Teil dessen, was die Leute unterwegs verarbeiten müssen oder noch viele, viele Jahre verarbeiten werden. Ich glaube, dass es ist schwer einzuschätzen, aber es ist, glaube ich, primär der Wunsch. Es ging den Leuten dort vorher an vielen Stellen nicht schlecht. Die Ukraine war kein schlecht versorgtes Land oder kein unterentwickeltes Land in dem Sinne, insofern waren die Leute eigentlich sehr glücklich, sind sehr patriotisch, sind sehr zufrieden mit ihrem Land. Und deswegen wollen sie auch gerne wieder nach Hause. Und ich denke, alle, die wir mitgenommen haben, jeder Einzelne ist hilfsbereit, ist motiviert, irgendwie auch anderen zu helfen. Also man sieht das ja auch innerhalb der Transportierten oder der Flüchtlinge, der Asylsuchenden. Die Menschen helfen sich gegenseitig, wo sie können. Das heißt, in dem Moment, wo die Mutter mit 5 Kindern ihre Kinder in den Bus gebracht hat und die versorgt hat, steigt sie wieder aus und versucht, einer älteren Frau zu helfen, die eben nicht mehr so mobil ist und trägt ihre Sachen und so weiter. Also es sind alles keine Menschen, die nicht auch bereit dazu sind, ihr Land wieder aufzubauen hinterher. Ich glaube, da sind alle sehr, sehr motiviert, weil sie da sehr zufrieden waren. Ich habe noch von keinem irgendwas Schlechtes über ihre Heimat gehört. Also insofern denke ich schon, dass sie zurückkehren wollen und das auch wieder aufbauen wollen, was da zerstört wurde und weiterhin zerstört wird, ja leider.
Es muss ja auch immer die Angst, gerade bei jungen Frauen oder bei Frauen generell, wenn die ihren Partner, ihren Mann, Ehemann, Freund zurückgelassen haben, weil er vielleicht selber ja auch zu Hause bleiben wollte, um zu verteidigen, um zu kämpfen.
Die haben keine Wahl.
Sie haben keine Wahl, sie müssen. Ja. Da muss ja ständig auch bei den Frauen eine in Anführungszeichen Todesangst ja mitschweben, weil du ja da immer damit rechnen musst, dass dein, dein Lebensgefährte ums Leben kommt, jeden Augenblick.
Absolut. Und wir haben traurigerweise Situationen gehabt, in denen genau das eingetreten ist, in denen unsere Mitreisende, eine Mutter mit 5 Kindern, die Nachricht gekriegt hat aus der Heimat, dass ihr Mann verletzt wurde im Gefecht, der eben an der Front war. Zum selben Zeitpunkt, in demselben Gefecht, wurden ihre beiden Schwestern, die es noch nicht aus dem Land geschafft hatten, von russischen Soldaten gefangen genommen. Natürlich sind die Menschen, die dann bei uns im Auto sitzen, die wissen nicht, wie es morgen weitergeht. Es ist ja auch häufig so, dass die nicht primär die Versorger waren von den Familien. Das heißt, sie sind jetzt plötzlich in der Situation, dass sie als Einzige verantwortlich sind für die Kinder, die sie da mitführen. Weil es sind ja primär Frauen und Kinder, auch die wir transportieren, die da an die Grenze kommen, weil die Männer eben nicht raus dürfen, im Regelfall. Insofern ist es natürlich klar eine Situation, in der diese Mütter eine riesengroße Angst davor haben. Wie geht es mit mir? Wie geht es aber vor allem mit meinen Kindern weiter? Und die Fürsorge für die Kinder ist schon sehr, sehr groß. Und das ist, man merkt da, wie sehr die Mütter alles andere ausblenden können, was sozusagen an anderer Stelle passiert, weil es erstmal um die primäre Rolle der Versorgung ihrer Kinder geht und um die Sicherstellung der Sicherheit dieser Kinder. Nichts anderes ist da an der Stelle wichtig. Und da, wir versuchen natürlich alles, was wir können, was in unserer Macht steht, um die Situation zu beruhigen, um da Hoffnung zu spenden und so weiter. Gegen manche Nachrichten kommen wir natürlich aber dann an der Stelle auch nicht an. Und da können wir die Leute nur in den Arm nehmen, ihnen sagen, dass wir ihnen helfen, dass wir ihnen versorgen, dass es weitergeht und dass wir tun, was wir können. Aber wenn jemand mitgeteilt kriegt, dass der Mann gerade ungewiss verwundet wurde, dann ist das eine schwierige Situation, eine sehr, sehr harte Situation.
Diese Schicksale, die du ja beschreibst, die machen natürlich mit einem was, wenn man das nun hört. Nun haben wir schon gesagt, die Menschen, die er dort nehmt und in Sicherheit bringt, die haben keine Wahl. Du hast eine Wahl und du hast dich entschieden, das zu tun. Und natürlich fragt man sich, das ist ja, abgesehen von den Strapazen, auf die man sich einlässt, was da eben logistisch alles geregelt werden muss, sind es eben auch Schicksale, die einen wirklich auch persönlich wahrscheinlich sehr treffen irgendwo.
Absolut.
Und die Frage ist natürlich, warum? Was treibt dich an genau das in der Intensität? Du fährst wieder hin, du machst weiter, du hast einen normalen Job eigentlich ja auch.
Ich glaube, es ist unsere zivile Verantwortung, das zu tun. Ich glaube, dass wenn jeder seine Möglichkeiten nutzt in dem Rahmen seiner Möglichkeit handelt, um zu helfen. Und das sind nun mal meine Möglichkeiten. Ich habe das Privileg gehabt, relativ viel Auslandserfahrung zu haben. Ich spreche relativ gut Englisch. Ich habe ein relativ großes Netzwerk an Menschen, die Dinge zur Verfügung stellen können, die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben, die eben Russisch sprechen können zum Beispiel und so. Ich habe am Ende des Tages habe ich nichts anderes gemacht, als zu sprechen und mich in ein Auto zu setzen. Ja. Und das andere, was natürlich daraus entstanden ist, ist, dass Leute zusammengekommen sind. Und da muss ich sagen, die Leute, die da zusammenkommen, das ist das, was mich fasziniert, weil die Motivation, die einzige Motivation, die ich mitbringen kann, ist, wir machen was Sinnvolles. Und das ist das, was ich meinen Mitreisenden sozusagen kommuniziere. Und letzte Woche war es dann zum Beispiel so, als wir Freitag losgefahren sind, hatte ich vorhin gesagt, kurzfristig noch einen Transporter dazu genommen. Und dann habe ich Freunde von mir angerufen und habe gesagt, wie ist es mit euch? Wollt ihr mitfahren? Und eigentlich wollte ich nur den Mann von der Runde haben sozusagen. Und die Frau hat gesagt, na klar, und sofort steige ich mit ins Auto. Und dann waren die 2 Fahrer gegeben für den Transporter. Und das ist das, was einen immer wieder so positiv daran beeindruckt. Also ich habe an vielen Stellen in den vergangenen Jahren viel Glauben an die Menschheit verloren, aufgrund der Dinge, die so auf der Welt passieren. Das, was ich gerade erlebe, bestärkt mich eigentlich eher, dass dieser Krieg wahnsinnig ist und dass das, was da passiert, völlig unvorstellbar war für uns vor 3 Wochen, ist das eine. Das, was aber auf der anderen Seite passiert, ist sehr, sehr positive menschliche Zeichen. Und das ist auch das, was einen darin bestärkt. Und wenn man einmal in das Gesicht von so einem Menschen geguckt hat oder so einem Kind geguckt hat, was plötzlich wieder lacht, nachdem es 10 Stunden lang vor einem saß und kein Wort gesagt hat. Oder wenn man einmal gemerkt hat, wie so ein Mensch sich fallen lassen kann, nachdem er in absoluter höchster Anspannung und Gefahr 4 Tage lang unterwegs war und dann einfach mal die Augen zumacht und 15 Stunden schläft. dann weiß man, wofür man das macht. Und dann stellt sich auch hinterher die Frage nicht mehr, ob man das wieder macht, sondern dann stellt sich nur die Frage, wie machen wir es besser? Wie kriegen wir noch mehr Leute mit? Wie bringen wir die sinnvoll unter? Wie sorgen wir dafür, dass die Integration in Braunschweig noch viel besser stattfindet, als sie es jetzt im Moment tut? Das heißt, natürlich ist das ein sehr dynamischer Prozess, der da gerade passiert. Es entwickelt sich jeden Tag irgendwas Neues. Es kommen jeden Tag Leute dazu, die helfen wollen und die in irgendeiner Funktion Dinge können, die wir vorher noch nicht konnten. Und das ist halt schön zu sehen. Und das ist das, was einen auch motiviert, das weiterzumachen. Natürlich die Menschen, denen man helfen kann, primär. Und es ist ja so, unsere Großeltern, meine Großmutter, ich kenne die Geschichten noch, sie ist ein Nachkriegskind, aber die ist auch verschickt worden auf Bauernhöfe und so weiter. Da haben Menschen ihr teilweise mehr, teilweise weniger geholfen, aber sie hat genau diese Erfahrung gemacht. Das ist das, was teilweise Menschen in diesem Land vergessen. Es ist erstens noch nicht so lange her und zweitens ist es nicht so weit weg. Das heißt, genauso gut wie ich in Frankreich Urlaub fahren kann, kann ich dahin fahren und kann Menschen ernst gemeint helfen. Und das ist, glaube ich, die Motivation dafür. Das sind Menschen, die einfach nur Hilfe brauchen. Die einfach nur Hilfe brauchen. Da ist keiner dabei, der sich das aussucht. Da ist keiner dabei, der sagt, ich bin nach Deutschland gekommen, um viel Geld zu verdienen. Sondern gerade da in der Region, wo wir hinfahren, sind es eben wirklich die Menschen, die es sich nicht aussuchen konnten, die sich auch nicht mal aussuchen konnten, wo sie hingehen, sondern die einfach nur noch weggerannt sind und dafür sorgen, dass ihre Kinder irgendwo weiterleben können.
David, mit vielen anderen, du hast sie auch genannt, ihr seid nicht alleine, gehört aber ihr auch zu den Menschen, die eben Menschen, die fast keine Hoffnung mehr haben, eine Hoffnung zurückgebt, und Dankeschön dafür.
Sehr gerne.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute früh bei uns in der Sendung zu sein, und für eure weiteren Convoys und was ihr vorhabt. Alles, alles Gute. Und
vielen Dank. Dankeschön.